Du möchtest erfahren, wie du gute Entscheidungen auch unter grössten Drucksituationen triffst. Warum, dass es eben im HR, aber auch im ganzen Business-Kontext wichtig ist, dass du deine Entscheidungen nicht nur datenbasiert triffst, sondern dass Herz, Verstand und Kopf im Einklang sind und wie du das konkret angehst, dann ist diese Podcast-Folge genau das Richtige für dich. Und damit ganz herzlich willkommen zu der Jobs Recruiting Show, dem Schweizer HR-Podcast für innovatives Recruiting und kreatives Employer Branding. Und vielleicht hast du schon gehört, das ist jetzt die erste Folge im neuen Setting. Und zwar sind wir für diese Podcast-Folge ins Studio gegangen und haben das richtig professionell aufgezeichnet. Aufgezeichnet habe ich diese Folge mit dem Andy Koch zusammen. Er ist ehemaliger Profi-Eishockey-Schiedsrichter und hat Entscheidungen in Sekundenschnelle müssen treffen, während dem, dass ihm Tausende von Menschen zugeschaut haben und hat nachher dahinter müssen stehen. Und wie er das gemacht hat, mit dem Druck umzugehen und trotzdem bei sich zu bleiben und eben die richtigen Entscheidungen treffen, das erfährst du in diesem Podcast. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spass und gute Erkenntnisse im ersten Teil von dieser Doppelfolge mit dem Andy Koch.
Mein heutiger Gast war 25 Jahre Eishockey-Schiedsrichter, davon 11 Jahre in den höchsten Schweizer Ligen. Heute ist er unterwegs als Keynote-Speaker, Dozent und Business-Coach. Sein Thema, die richtigen Entscheidungen treffen, auf dem Eis, aber auch im Business. Und genau darüber möchte ich heute mit ihm reden. Ganz herzlich willkommen im Podcast, Andy «Die Pfeife» Koch.
Herzlichen Dank.
Andi, zum Einstieg, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du heute beruflich?
Eine mega gute Frage. Ich bin recht ein bunter Hund. Ich bin 43 unterdessen und ich habe ganz viele Sachen ausprobiert in meinem Leben. Ich habe studiert, ich habe aber auch im Handwerk gearbeitet, ich habe Sport gemacht und das ist eigentlich so ein bisschen der Aufhänger jetzt. Ich probiere Sachen aus dem Sport ins Business und in den Alltag zu übertragen. Das ist das, was ich mache.
Wir haben es einleitend gesagt, oder ich habe es einleitend gesagt, du kommst aus dem Profisport. Nimm uns doch mal mit auf die Reise. Wie ist es dazu gekommen, dass du vom Profischiedsrichter oder vom Schiedsrichter in der höchsten Schweizer Liga zum Keynote-Speaker geworden bist oder zum Business-Coach?
Ja, das hat sich rückblickend fast schon auf eine natürliche Art und Weise ergeben. Ja, Schiedsrichter sein, es wird niemand Schiri sein, aber wenn man mal merkt, dass man da einen Schiedsrichter gegenüber hat, dann haben Menschen plötzlich ganz viele Fragen. Und vor allem Führungskräfte, aber auch Eltern und andere Leute in der Gesellschaft, die haben sehr ähnliche Funktionen und Aufgaben wie ein Schiedsrichter. Und da hat es mehr und mehr Leute gegeben, die nachgefragt haben und haben wollen profitieren, weil man halt unter Druck sehr schnell sehr viele Sachen lernt, wo man im alltäglichen Leben viel mehr Zeit hat und auch Zeit braucht, bis sich das entwickelt hat. Und so habe ich angefangen, meine Erkenntnisse und Tipps weiterzugeben und das ist mehr und mehr geworden und unterdessen ist das mein Beruf. Ja.
Hey, du hast ja auch eine richtig starke Personal Brand, schon fast eine Identität. Oder? Du sagst selber, du bist die Pfeife. Und daraus ist offensichtlich auch das Pfeife-Prinzip entstanden. Was ist das?
Ja, die Pfeife-Prinzipien, das ist etwas, das noch ein bisschen aus den Anfangszeiten kommt, weil die Leute immer so eine Schnelllösung haben wollen. Oder was kann man machen, zum Beispiel, um gute Entscheidungen zu treffen? Und da hat es so die Prinzipien gegeben, dass man halt sich anfängt zu achten auf die Wirkung, auf deine Stimmung, auf Beeinflussung von Emotionen etc. Und da gibt es so Techniken und ich habe die einfach so ein bisschen marketingtechnisch, habe ich die Pfeife-Prinzipien genannt. Das ist jetzt aber mehr ein bisschen am Auslaufen.
Im heutigen Podcast geht es eben um Entscheidungen treffen, wenn wir oder habe ich einleitend gesagt, konkret vor allem im Recruiting, beim Mitarbeiter einstellen. Jetzt, auf dem Eis geht es ja meistens um Sekunden, wo damit Entscheidungen getroffen werden. Im HR geht es eher um Wochen. Warum sollten die Leute in meiner Schiri trotzdem zuhören, wenn er um Entscheidungen redet?
Ja, weil es ganz generell um Menschen geht. Und Menschen ticken genau gleich, egal ob auf dem Eis oder im Office. Auf dem Eis sind vielleicht Emotionen noch ein bisschen überbordender, ja, aber sonst eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch im Business, auch im Büro werden Entscheidungen relativ schnell getroffen, innerhalb von Millisekunden. Und häufig zögert man das einfach noch raus, weil man sich noch ein bisschen sicherer sein will. Aber ich glaube, so die ganzen Prozesse und Abläufe dahinter, die sind genau gleich, egal ob auf dem Eis oder im Büro.
Jetzt, viele Entscheidungen werden ja unter Druck gefällt, ob auf dem Eis oder im Vorstellungsgespräch, das spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Was macht für dich eine gute Entscheidung aus?
Das öffnet uns jetzt gerade ein riesengroßes Feld. Ich probiere es ein bisschen zu vereinfachen. Ja, der Antonio Damasio hat das untersucht. Er hat geschaut, wie gute Entscheidungen zustande kommen. Er hat sich mit Hirnpatienten auseinandergesetzt, die zum Teil Areal von ihrem Hirn nach Operationen verloren haben. Und er hat herausgefunden, dass eine gute Entscheidung oder dass man sich eigentlich nicht entscheiden kann, wenn man nicht Kopf, Herz und Bauch in Einklang bringt. Oder wenn man Emotionen, Ratio und Emotio verbindet. Also das ist eine Grundvoraussetzung. Und wir haben die Tendenz in der heutigen Gesellschaft bei uns da, dass wir ein bisschen zu verkopft sind. Und eine gute Entscheidung beinhaltet diese drei Komponenten, dass man wirklich probiert, Kopf, Herz und Bauch miteinander zu verbinden, in Einklang zu bringen. Erst dann kommen gute oder in Anführungszeichen richtige Entscheidungen dabei raus.
Das heisst, du bist nicht Verfechter von Entscheidungen auf einer reinen Datenbasis, die im Moment ja auch so ein bisschen Trend ist.
Genau, ich habe das sehr lange probiert und ich habe gemerkt, dass es gar nicht mal so entscheidend ist, wie man sich entscheidet oder was man entscheidet. Das ist schon wichtig, aber viel wichtiger ist nachher, wie man dabei wirkt, was andere Menschen das Gefühl haben, dass man eigentlich ein gutes Gefühl vermittelt. Und gerade das Wort Gefühl, wir haben verlernt, mit Gefühlen umzugehen und die zu berücksichtigen. Wir drücken immer ein bisschen wegdrücken und alles, was man wegdrückt, das drückt dagegen. Und so passiert eigentlich eher das Gegenteil. Also du hast auch Druck angesprochen. Unter Druck fällen wir definitiv keine gute Entscheidung. Das macht etwas mit unserem Hirn, aber da können wir vielleicht auch noch darauf sprechen im weiteren Verlauf.
Perfekt, Stichwort, das wäre meine nächste Frage. Du hast jahrelang eben als Schiedsrichter unter Druck entschieden, unter Beobachtung, teilweise wahrscheinlich von Tausenden von Leuten. Wie handhabst du das oder wie gehst du mit dem um, dass trotzdem eine gute Entscheidung rauskommt, auch wenn der Druck gross oder sehr gross ist?
Es gibt nicht per se eine Situation, die Druck auslöst. Es gibt Menschen, die verspüren Druck, wenn sie vor anderen auftreten müssen oder eben etwas entscheiden. Dann gibt es andere, die irgendwie ein Budget erstellen müssen oder sonst irgendetwas mitmachen oder eben jemanden einstellen und das nachher rechtfertigen. Grundsätzlich ist es so, dass man diese Situation ein Stück weit auch trainieren kann. Und es ist auch nicht jeder für alles gemacht. Wichtig ist zu wissen, dass wenn man Druck verspürt, dass das etwas macht mit dem Hirn, eben dass einfach gesagt das Grosshirn abstellt und wir nicht mehr denken können. Und dann sind wir in der Gewohnheiten und in den Reflex. Und was wir machen können, sind eigentlich zwei Sachen. Das eine ist, wir können unser System beruhigen, dass wir Techniken finden. Atemtechniken zum Beispiel ist etwas, was sehr gut funktioniert, um eben das System beruhigen, dass das Grosshirn wieder einstellt und dass wir wieder besser denken können. Und das Zweite, was wir machen können, ist, wir können uns Sachen antrainieren, gute, erfolgreiche Gewohnheiten antrainieren, dass dann, wenn man eben das Grosshirn abstellt, dass man dann die richtigen Gewohnheiten an den Tag legt. Und das sind eigentlich die zwei Sachen.
Dass man eigentlich dann auf Autopilot funktioniert, oder?
Genau, und wie kommt man dort hin, ist auch noch die Frage, oder? Das Wichtigste ist eigentlich, dass man sich dem bewusst wird. Und auch das wieder hat sehr viel mit Gefühl und Emotionen zu tun. Also das Gefühl ist ein Bewusstsein über Emotionen, über etwas, was im Körper passiert. Eine Emotion ist Energy in Motion, E-Motion. Und da gibt es ganz einen Haufen Abläufe, Vorgänge aus dem Körper, die passieren, die einfach da sind, ob man das will oder nicht. Und das Gefühl ist immer das Bewusstsein darüber. Und wir müssen uns als erstes wieder mehr bewusst werden, was eigentlich abläuft in unserem Körper. Und das ist schon eigentlich 60% von der Regulierung vom System nachher. Dass man sich eingesteht, hey, jetzt bin ich in einem Podcast, die Kamera ist auf mich gerichtet, es zählt jetzt, dass ich da eine gewisse Anspannung verspüre und dass ich das eben auch zulasse und nicht wieder wegdrücke, sondern es aufnehme und probiere, etwas Positives daraus zu machen.
Du hast einleitend gesagt, oder auf die erste Frage, eben, warum dass man einem Schiri trotzdem zulassen sollte. Im Business wie im Sport sind Emotionen, Menschen funktionieren gleich. Wo siehst du noch weitere Parallelen zwischen Entscheidungen treffen oder deiner Rolle als Schiedsrichter und vielleicht auch von einer Führungskraft, auch im Rekrutierungskontext?
Ich glaube, die grösste Schwierigkeit im Umgang mit Entscheidungen, die wir Menschen haben, egal wo im Leben, ist, dass wir Angst haben vor den Konsequenzen. Wir wissen ganz häufig, was richtig ist. Aber wir machen es nicht, weil wir eben Angst haben vor der Reaktion von anderen Leuten. Also was sagt mein Chef, wenn ich die falsche Person einstelle? Was sagt mein Chef, wenn ich auf dem Eis eine schlechte Entscheidung treffe, die nicht so ist oder nicht so rauskommt, wie man es vielleicht gerne gehabt hätte? Das ist das, was uns Mühe macht. Und ich glaube, das ist eine sehr grosse Gemeinsamkeit, die wir haben.
Ja. Ja, die Angst, quasi die, ja, für seine Entscheidung am Schluss können einstehen.
Richtig. Und das führt dann dazu, dass wir eben anfangen, das Ganze probieren, irgendwie aufzuschlüsseln oder in ein Schema reinzupacken oder irgendwie messbar zu machen, damit man eben keine Fehler mehr macht. Und das führt dann, könnte ich mir jetzt vorstellen, ich kenne dieses Business nicht bis ins letzte Detail, aber das könnte dazu führen, dass man ganz ausgeklügelte Prozesse auf die Beine stellt und sich überlegt, was alles braucht die Kandidatin, damit er in unser Portfolio reinpasst. Und dann geht es eben nicht mehr um den Mensch und es geht mehr um den Prozess. Und ich glaube, das ist eine grosse Gefahr beim Entscheiden, dass man es zu fest wird rational haben oder zu fest wird für wissenschaftliche.
Ja, das ist das, was wir auch im vorgängigen Podcast haben besprochen haben, wo wir auch noch einmal bewusst worden sind, oder die Entscheidungsprozess am Schluss auch sehr viel darum geht, sich selber gegenüber jemandem zu rechtfertigen.
Richtig.
Also, dass man dann nachher die Beweise hat, die sagt, hey, look, ich habe ja aufgrund von einem Beweis entschieden und nicht aufgrund von einem Bauchgefühl.
Also es geht eigentlich nicht mehr darum, eine gute Entscheidung zu treffen, sondern es geht in erster Linie darum, Fehler zu vermeiden. Und das ist etwas, wo meiner Meinung nach eine Entscheidung schlecht macht nachher.
Mhm. Ja, sehr schön. Jetzt, du hast ja sicher auch sportpsychologische Ausbildung. Du hast ganz viele unterschiedliche Ausbildungen in diesem Kontext auch gemacht. Wie hilft dir das auch, bessere Entscheidungen können zu treffen?
In erster Linie geht es für mich ums Bewusstsein. Ich zitiere häufig, Bewusstsein schafft Wahl. Also erst dann, wenn ich weiss, wie etwas genau abläuft, dann kann ich es nachher bewusst beeinflussen. Und da helfen Prozesse natürlich wieder. Das ist schon etwas mega Wichtiges. Also ich möchte nicht sagen, Prozesse sind schlecht. Es hilft, ein Gefühl überzukommen. Und häufig, eben, du hast vor Autopilot angesprochen, häufig entscheiden wir eben auf Autopilot. Und solange das so ist, werden wir immer wieder das Gleiche erleben. Wir werden immer wieder die gleichen Resultate haben, immer wieder die gleichen Fehler machen. Und darum müssen wir uns überlegen, wo möchten wir hin und wie kommen wir dort hin? Und da hat mir die Ausbildungen sehr stark geholfen.
Spannend, wie du das jetzt in Kontext setzt, ist eben, dass unser inneres System uns immer wieder an einem anderen Ort hinführt. Was hast du das Gefühl, wie schaffst du eben aus diesem System auszubrechen? Oder wie schaffst du für dich vielleicht andere Kriterien zu finden, auf dem, wo du dann nach deine Entscheidungen triffst?
Ich habe einfach irgendwann festgestellt, dass ich es nach dem Reglement richtig mache. Dass ich das eigentlich, also ich bin Regelbüchli-Schiedsrichter in meiner Anfangszeiten. Ich wollte keine Fehler machen. Ich wollte es meinem Chef, ich wollte es allen recht machen. Und ich habe einfach gemerkt, dass es gar nicht unbedingt darum geht, was ich entscheide, sondern dass andere Faktoren maßgeblich sind. Und das habe ich dann nachher angefangen zu untersuchen. Ja.
Jetzt ist es ja oftmals so, dass wir uns manchmal selber etwas vormachen. Und wie merkt man selber, oder wie kann man sich vielleicht auch reflektieren oder hinterfragen, um herauszufinden, dass da meine Wahrnehmung mir vielleicht gerade irgendetwas vorgaukelt, was effektiv nicht so ist?
Ein mega wichtiges Thema, ein mega spannendes Thema. Und es ist in der Tat so, dass wir, also es ist sehr schwierig, also wir haben eine ganz beschränkte Wahrnehmung und wir sind uns das häufig gar nicht bewusst. Und es ist nur schon, manchmal sehen zwei Menschen etwas aus unterschiedlichen Blickwinkeln und es sieht total anders aus. Und wenn die nachher miteinander reden, wir können uns gar nicht vorstellen, dass es aus einem anderen Blickwinkel anders könnte aussehen. Das führt häufig zu Konflikt. Und etwas, was ich angefangen habe, ist, dass ich mir ganzen Haufen, also explizit, andere Meinungen probiere in mein Leben hineinzuholen, andere Blickwinkel probiere in mein Leben hineinzuholen. Menschen befragen, die häufig ganz anders ticken, wie ich selber, einfach um mich besser hinterfragen, um der Wahrheit oder der Wirklichkeit näher zu kommen. Aber das ist auch etwas, was mitunter weh machen kann, oder? Wenn man sich vielleicht selber vorher getäuscht hat und es dann eben so eine Enttäuschung gibt. Ja, das kann recht weh machen auch.
In der Psychologie redet man ja in dem Kontext auch von den Bias, oder von den Wahrnehmungsstörungen oder Verzerrungen. Einer ist, glaube ich, der Hello-Effekt, so wie ich das kenne, oder so der erste Eindruck beispielsweise. Genau. Wie kannst du solche Verzerrungen ausschalten? Oder wie schaffst du trotzdem, das am Schluss objektiv zu betrachten? Geht das überhaupt vielleicht auch? Ist das möglich?
Das ist jetzt einfach meine Wahrnehmung oder meine Meinung. Ich glaube, das ist sehr schwierig, das auszuschalten. Nur schon, häufig realisiere ich das ja gar nicht. Und das ist so tief in uns drin. Früher hat uns das Überleben gesichert. Oder? Man hat nicht immer können schauen, ist es ein Braunbär oder ein Grizzly, sondern man hat müssen reagieren, relativ schnell. Und dann hat man halt im Nachhinein dann gemerkt, oh, es war nur ein Vögel oder ein Blindschleichen. Also, es war nicht gefährlich gewesen, aber die Prozesse sind schon abgelaufen und haben uns das Überleben gesichert. Und darum haben wir so eine starke Tendenz, etwas auf den ersten Blick einzuschätzen. Und das macht es extrem schwierig. Und darum muss man da immer wieder dranbleiben und sich hinterfragen und einfach, wie wir vorher gesagt haben, verschiedene Blickwinkel probieren, in sein Leben hineinzuholen. Und das ist unglaublich schwierig.
Jetzt, du hast es schon angesprochen, mehrmals eben Emotionen steuern uns, steuern auch unsere Entscheidungen, auch wahrscheinlich, wie wir am Morgen aufstehen, stehen wir mit dem richtigen oder mit dem falschen Fuß auf. Unser ganzer emotionaler Zustand kann dazu führen, dass wir vielleicht im Recruiting einem Kandidaten zu- oder absagen, im schlimmsten Fall. Wie gehst du mit diesen Emotionen um? Kann man die ausschalten bis zu einem gewissen Grad? Macht man sich das einfach, ist es sich wichtig, das bewusst zu machen? Oder ja, als emotionales Wesen Mensch?
Es gibt ein physikalisches Prinzip, das besagt, Druck erzeugt Gegendruck. Immer. Das heisst, wenn ich Emotionen probiere, irgendwie wegzudrücken, dann drücken sie dagegen. Und je stärker das die sind und je stärker, dass ich sie probiere wegzudrücken, irgendwann schwappt der Kochtopf über oder es explodiert oder was auch immer. Es ist sicher etwas, das nicht gut ist. Und je länger ich mehr behaupte ich, dass das nicht geht, dass man nicht einfach aufs Knöpfchen drücken kann. Es gibt ja Menschen, die sagen, du musst Beruf und Privat trennen. Ich glaube einfach, das geht nicht. Man nimmt die Gefühle mit. Ich kann mir nicht wie ein Schöpli an Haken anhängen und einfach sagen, so, jetzt tue ich das trennen oder jetzt muss ich ein Gespräch führen. Wenn es dir nicht gut geht, dann geht es dir nicht gut. Das heisst, das Einzige, was du kannst machen, ist, das aufnehmen, auch da wieder ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass du jetzt müde bist oder dass es dir nicht so gut geht oder dass du traurig bist, weil zu Hause irgendetwas passiert ist und das annehmen und so eigentlich in dem Sinn das Beste daraus machen. Also nur schon das Annehmen, nur schon das Bewusstsein darum ist eben zwischen 40% und 60%. Wenn man dann noch eine Etikette anhängt und sagen, das ist Stress oder das ist Wut oder das ist Trauer oder was auch immer, dem Gefühl einen Namen geben, dann ist das nochmal 20%. Dann sind wir schon bei 80%. Und dann kann man nachher noch eine Lösung suchen für die verbleibenden 20%. Also irgendwie, vielleicht muss man sich schnell rausgehen, abreagieren oder schnell ein bisschen oben runterkommen oder einen Spaziergang machen oder kurz ein aufmunterndes Gespräch führen vorher oder einfach ganz generell, ich glaube, deine persönliche Stimmung ist das Entscheidende beim Entscheiden oder überhaupt bei deinem Verhalten. Also ich glaube, auch das, was du fühlst, das strahlst du aus. Und darum müssen wir einen Weg finden, vor einem Entscheid oder auch wenn du ein Gespräch führst in einem Recruiting-Prozess, dass du dich in die richtige Stimmung bringst. Ich glaube, das ist essentiell. Aber auch das wieder eben hat extrem viel mit Bewusstsein zu tun.
Jetzt Verfechter von datenbasierten Entscheidungen, die gehen eigentlich genau auf den Punkt ein. Oder? Die sagen, man kann gar nicht als Mensch objektiv entscheiden, weil du bist immer durch deine Emotionen gesteuert. Darum brauchen wir ein CV, im Recruiting darum brauchen wir Zeugnis. Dort innen steht ja, dort innen ist ja der Mensch beschrieben. Warum sagst du jetzt, das ist eben trotzdem nicht die richtige Art, Entscheidungen zu treffen?
Ich glaube einfach, es braucht beides. Oder es beeinflusst sich auch gegenseitig. Und jetzt nur, einfach wenn man das CV anspricht, nur weil einer 10 Jahre bei der Firma XY gearbeitet hat, heisst das nicht, dass er da outperformt. Oder wieso soll nicht einer, der im Gefängnis war, warum soll der nicht können jetzt da gut performen? Oder warum soll mein Nachbar, der irgendwie in der Garage ein super cooles ERP erfunden hat, warum soll der schlechter sein wie der SAP oder IBM oder Microsoft? Ich glaube, Daten sind sehr wichtig, weil das eben das ein bisschen ausgleicht, was wir vorher gesagt haben, oder all die Biases. Oder? Wir, Daten lügen in dem Sinn nicht, aber häufig ist auch die Datengrundlage halt entscheidend. Und nicht häufig, also die Datengrundlage ist entscheidend. Und wenn die Daten nicht richtig sind oder nicht gut genug sind, oder dann wird es einfach dann wird's schwierig. Und ich finde, man sollte sich nicht nur auf Daten abstützen. Daten ist eine Grundlage, ein Teil vom Urteil, wo man sich bildet. Aber die Emotionen, der Bauch, das Herz, das hat schon auch sehr viel Mitspracherecht, meiner Meinung nach.
Du bist auch als Coach, als Business Coach, als Keynote Speaker viel in Unternehmungen unterwegs. Eben auch zum Thema Entscheidungen treffen, Entscheidungen finden. Was sind so die häufigsten Fehler, die dir in den Unternehmungen begegnet, wenn es darum geht, gute Entscheidungen zu treffen?
Also der eine, die haben wir sicher gerade angesprochen, dass man halt einfach wirklich probiert, zu fest auf Prozess sich abzustützen. Dass es zweitens mehr darum geht, Fehler zu vermeiden, wieder mal etwas auszuprobieren. Und drittens, dass man nachher auch, wenn man sich mal entschieden hat, dass man das Gefühl hat, man muss bei dem Entscheid bleiben. Ich glaube, erfolgreiche Unternehmen, gerade im Recruiting, und das ist vielleicht auch noch etwas, was man aus dem Sport kann übernehmen kann. Im Sport, da wird recht rumgetüftelt, so an der optimalen Zusammensetzung von einer Linie im Eishockey oder von einem Team generell. Und da gibt es ganz viele Transfers auch. Und das ist etwas, was man vielleicht auch ein bisschen enttabuisieren müsste. Dass man, wenn man merkt, und das ist eben das, was die erfolgreichen Unternehmen meiner Meinung nach machen, wenn sie merken, dass sie einen Fehler gemacht haben im Recruiting, dann tut man das relativ schnell beenden. Und das führt dazu, dass die Leute entweder nur ganz kurz im Unternehmen sind oder dann halt wirklich lang. Und ich glaube, man versteckt sich eben ein bisschen hinter diesem Prozess. Oder man sagt, oh, jetzt haben wir da so viel Geld ausgegeben, wir haben Assessments gemacht und weiss ich was alles, um die Person einstellen. Jetzt können wir doch nicht die wieder wegschicken. Und ich glaube, das ist Fehler Nummer 3, wo häufig gemacht wird.
Ein Punkt, den du vorhin angesprochen hast, ist eben, dass man sich seinen Emotionen bewusst ist, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, dass man mal in sich hineinfühlt und mal so vielleicht eine Auslegung macht und sagt, wie geht es mir heute überhaupt? Wie kann sich sonst jemand noch auf eine Entscheidungsfindung bewusst vorbereiten? Was kann ich als Person sonst noch machen, um vielleicht dann auch im Recruiting gute Entscheidungen zu treffen?
Im Sport habe ich es so gemacht, dass ich mir immer wieder vorgestellt habe, was könnte passieren. Generell ist es so, also vielleicht auch, wenn wir uns zurückerinnern an die Schulzeit, haben wir Prüfungen schreiben, das löst in den meisten Fällen löst das Stress aus, weil wir nicht wissen, was kommt. Wenn wir wüssten, was die Lehrerin, der Lehrer fragt, dann hätten wir viel weniger Stress. Und so habe ich mich probiert, auf verschiedene Situationen, auf verschiedene Menschen vorzubereiten, dass wenn die nachher irgendwie reagiert haben, dass ich das eher gewusst habe und darum relaxter gewesen bin und mich besser haben können nachher verhalten oder entscheiden. Und ich glaube, das ist einfach generell etwas, wo ich würde probieren, weniger in der Vergangenheit zu sein und sich immer wieder zu sagen, was alles schlecht gelaufen ist in der Vergangenheit, sondern dass man ein bisschen mehr probiert, in die Zukunft zu schauen. Wo wollen wir hin? Wie soll es sein? Eben welche Stimmung möchte ich haben in diesem Gespräch? Und dann fängt man sich anders an verhalten und dann führt das meiner Meinung nach eher zu einem positiven Resultat.
Ja, das war es schon gewesen mit dem ersten Teil im neuen Studio-Setting mit dem Andi Koch zum Thema Entscheidungen treffen. Ich hoffe, du hast schon einiges an Inputs und Wissen können mitnehmen für dich, wo du vielleicht zukünftig in deinem Arbeitsalltag kannst umsetzen. Mich würde es natürlich mega freuen, wenn dir der Podcast gefallen hat, wenn du den willst bewerten oder einen Kommentar da lassen, was hat gefallen, was könnte man vielleicht noch besser machen. Bin mir sehr froh für Inputs. Und noch mehr würde es mich natürlich freuen, wenn du den Podcast abonnierst und dann auch nächstes Mal wieder dabei bist, im zweiten Teil mit dem Andi Koch, dann in 2 Wochen. Bis dahin, weiterhin alles Gute und tschüss.